Ja.
Hat mich voll getatscht.
Geil.
Nice.
Mega.
Bist du auch so angetan von so richtig guten Samples?
Jein, das große Problem ist wie wahrscheinlich bei allen so dieses Clearing von Samples. Also ich weiß nicht, ich bin da immer noch ziemlich insecure. Was darf man jetzt eigentlich und was nicht? Kennst du vielleicht?
Ich kenne das total. Ich habe gerade so ein Ich-scheiß-drauf Modus.
Und traust du dich auch so in so einem Podcast sozusagen?
Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich sitze hier im sehr vermatschten Berlin mit unserem heutigen Studiogast. Ich freue mich voll, dass du da bist. Hallo, Haskara.
Hi, ich freue mich auch.
Und Helene, bei dir ist ein bisschen wärmer, aber die Lage ist auch tricky, sag ich mal. Wo bist du denn eigentlich gerade?
Das stimmt. Also erstmal hallo in die Runde. Schön, dass du da bist, Haskara. Ich hocke auf Teneriffa und wir haben die Sendung ja jetzt gerade, nehmen sie mal wieder ein bisschen früher auf. Also heute vor 2 Wochen wird es gewesen sein, ist Corona bei uns hier, ein erster Corona-Fall bekannt geworden. Das ist halt auch nur so 2-3 Kilometer von mir entfernt. Und deswegen ist die Insel gerade richtig auf Panikmodus, aber darüber können wir später ein bisschen mehr reden.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall übelst glücklich, dass wir dich, Haskara, endlich in der Sendung haben. Voll geil, herzlich willkommen.
Yay, danke schön.
Vielleicht sind wir zum Ausstrahlungszeitpunkt auch wirklich alle schon angesteckt und sitzen fest in unseren Isolierbällen und machen die nächsten Sendungen von da.
Ich glaube nicht.
Ah, okay. Dann geht aber in 2 Wochen kann echt viel passieren.
Hoffen wir es nicht, Alter.
Ja.
So, sorry. Ich habe vor allem gerade eben, wir werden ja unseren Merch, liebe Freunde, Augenzwinker, über eine ganz, ganz tolle Firma abwickeln, die ich in Kambodscha kennengelernt habe, wo wir richtig fair, gute, nachhaltige Kleidung von Frauen, die fair bezahlt werden, genäht bekommen für unseren Merch. Auf jeden Fall habe ich gerade mit der Kollegin telefoniert und ich meinte so, ja, ach, warum, in Kambodscha ist ja noch gar kein Fall bekannt. Die so, hä, ganz ehrlich, das ist nur nicht in den Medien, aber die ganze Zeit rennen hier Leute mit Corona rum und keiner weiß es und keiner spricht in der Öffentlichkeit darüber.
Ach,
also, das ist schon richtig krass, ja.
Crazy. Ich bin halt auch echt so, wenn Leute neben mir husten, bin ich schon richtig auf Aggro. Also generell auch so finde ich das nicht so nice. Ich hasse Anstecken wie die Pest. Wenn da mit jemand so lax umgeht, das macht mich echt richtig fuchsig, weil ich immer so denke, Mann, das ist echt super egoistisch. Aber wenn ich am Wochenende auflegen bin und dann irgendwie 2 Gigs nicht spielen kann, weil ich mir irgendeinen Scheiß eingefangen habe, bin ich immer richtig sauer. Also bitte Leute, desinfiziert euch, wenn ihr euch mit mir abgeben wollt.
Ich fasse hier niemanden an. Ich habe auch gestern, meine Nachbarin ist eine Deutsche und wir haben gestern Abend kurz zusammen gechillt und sie war halt noch essen und ich habe halt gesagt, so auf gar keinen Fall gehe ich unten in die Stadt. Gar keinen Bock irgendwie, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ich will hier in meinem Bunker bleiben, weil hier ist ja auch nur, ich bin hier in so einem Haus mitten in der Natur und da sind halt noch 2 andere Wohnungen sozusagen.
Ah, das ist schon echt eine weirde Situation.
Ja, und ich habe halt Angst, dass die anderen Leute, die halt die ganze Zeit unten in die Stadt gehen, halt die Viren mit hochbringen. Es ist schon skurril. Aber wie gesagt, lass uns später über Corona sprechen.
Ja, lass uns das machen. Wir haben uns letzte Woche das erste Mal kennengelernt, als wir für die Tapefabrik, wo wir beide spielen, da haben wir für so einen Newcomer-Rap-Contest die Jurybesetzung gestellt, sozusagen mit Falk Schacht und Alex Barbian zusammen und noch jemand von der Tapefabrik. Und ich
Kai.
Muss auch da waren, genau, Kai. Und da waren wir auch beide so ein bisschen aufgeregt, also ich zumindest.
Voll.
Weil ich ja sonst auch nichts irgendwie mit Video mache oder so. Also dieses Podcasting, ja, das fällt mir leicht, außer wenn ich heute 5 Sachen gleichzeitig machen muss. Aber dann noch so vor Video und Leute bewerten, wo ich dann auch immer das Gefühl habe, Mann, es tut mir leid, ich find's scheiße, aber ich will's dir eigentlich nicht sagen.
Ja, voll.
Aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Und dann haben wir uns so gut verstanden, deshalb voll schön, dass wir uns jetzt schon wiedersehen.
Voll.
Und ich habe mich dann gefragt, als wir so ein bisschen recherchiert haben zu dir, du bist ja jetzt sehr, sehr lange ohne Label unterwegs gewesen, hast sehr viel selber gemacht. Mhm. Dann bist du 2018 zu Audiolied gekommen.
Ich glaube schon, ja.
Sagen zumindest meine Recherchen.
Das ist bestimmt richtig.
Was hat sich denn dann verändert so mit dem Label und
Einiges. Also es war vorher, ich habe schon meine erste EP über ein kleineres Label, über so ein Ein-Mann-Label halt, okay. Das Label mit dem Hund, liebe Grüße, rausgebracht. Das heißt, genau, das war da schon, also genau, so ein bisschen Label-Support. Aber ja, mit Audiolied, hat sich einiges verändert. Einmal natürlich so eine Reichweite, klar, weil die ja schon ein bisschen größer sind als ich einfach. Und klar, auch die Arbeitsweise, also man kann nicht mehr unbedingt, da kann man schon noch, aber nicht so viel, einfach Sachen raushauen ohne Absprache. Man muss ein bisschen mehr absprechen, kriegt ein bisschen Arbeit abgenommen, muss aber an anderen Stellen dann ein bisschen eine andere Arbeit wieder reinstecken. Genau, ja.
Aber ich glaube, bei Audiolied ist man auf jeden Fall gut aufgehoben. Ja, das sind sehr, sehr nice Leute.
Auf jeden Fall.
Finde ich, genießen auch einen übelst nicen Ruf als Label.
Mhm. Ja.
Vielleicht kann man mal für unsere Zuhörer, wenn du da Bock hast, mal sagen, was denn eigentlich das Label so für dich übernimmt.
Das Label übernimmt Sachen wie Musik anmelden natürlich erstmal, also bei der GEMA, GVL und was es nicht alles gibt. Sachen, von denen ich auch nicht so einen großen Plan habe. Also ich kann die immer alles fragen. Die machen Presse, also zum Teil das aufgeteilt. Aber genau, haben Kontakte, ja, kümmern sich so ein bisschen um mich, mäßig, ja. Audiolied ist eher so, die feiern jemanden oder eine Mucke, also so persönlich oder die Musik und sagen dann, jo, wir haben Bock, dich zu supporten und mach dein Ding, aber also, genau.
Sehr gut, das ist geil. Und apropos Presse, du arbeitest auch mit Lina Burghausen zusammen, richtig?
Yes. Ja.
Und Lina hat heute, das ist wie vorhin schon gesagt, jetzt eben 2 Wochen schon her, aber ihre neue Website gelauncht, 365femaleMCs.com, die wir hier gerne supporten wollen. Wir haben auch auf Patreon natürlich gespendet für ihr Projekt.
Das könnt ihr übrigens auch noch tun.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist voll wichtig. Und ab März gibt es eben jeden Tag ein neues Porträt von einer Female Sternchen MC, was ich übelst geil finde, weil als es irgendwann immer wieder hieß, es gibt doch gar keine guten Female MCs, hat Lena irgendwann mal einfach gesagt, ey, ich habe die Schnauze voll, jetzt kriegt ihr 365 Tage im Jahr einen Female MC. Und that happened, was natürlich übelst geil ist. Und jetzt kommt diese Website und jetzt geht's auch noch weiter. Also es gibt auch weitaus mehr als 365 Female MCs. Also check diese Website.
Ja, ich habe gestern gesehen, dass der bekannteste Song, glaube ich, von Apache, Roller nämlich, auch von einer Frau produziert wurde, was mir nicht bewusst war. Und es ist auch nervig, dass wir noch in Zeiten leben, wo ich das so hervorheben muss. Aber genau, weil diese Frage, ja, wo sind denn die weiblichen Producerinnen, wo sind denn die weiblichen Rapperinnen, so. Und ich dann so denke, ey, jo, da sind sie, aber es hat halt noch nicht die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient. Es hat nämlich Suena produziert, zusammen mit Lucry, und die haben ein sehr, sehr gutes...
Oh, die ist so geil.
Ich liebe sie, und die haben ein sehr gutes Format auf Decoded bei YouTube, wo sie mal den Song auseinandernehmen und sie mal erklärt, wie sie arbeitet. Und sie ist einfach so ein fucking Profi und übertrieben krass und nice. Und ich wusste das einfach nicht, dass das von ihr ist, ja. Und
ja, es ist saugeil. Ich glaube tatsächlich, dass sie mit Lucry das meiste zusammen macht, was jetzt gerade neu entsteht.
Für Apache, die haben auch den Matrix-Song zusammen gemacht. Sonst arbeitet Apache ja auch noch mit Stickle zusammen und Mixu und McCloud und so, aber die haben auf jeden Fall einen Großteil davon produziert. Und wenn wir schon mal bei dem Thema sind, wie ist es denn auf deiner neuen EP, die am 24. April rauskommt, also ganz bald, Hautnah heißt sie, wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Ein Song ist schon draußen davon. Hast du das auch wieder komplett selber produziert, wie du ja schon viele Projekte vorher auch in Eigenregie alles gemacht hast?
Genau, nee, diesmal nicht. Ist ein Track von mir produziert, Niemand, der so redet. Und die anderen sind von Unknowns Productions produziert, genau. Aber ich sag mal so, wir haben trotzdem sehr eng zusammengearbeitet. Producen bedeutet ja nicht nur unbedingt den Beat zu bauen, sondern auch, wie bearbeite ich die Vocals, wo kommt was an welcher Stelle, welcher Effekt, wo kommen jetzt Doubles, wo nicht, welche Adlibs nehme ich und so. Und sowas habe ich schon auch, also stark mitgemacht, mit beeinflusst.
Ja. Ist dir das auch wichtiger geworden, dass es alles irgendwie nicer klingt, dass der Sound moderner ist, dass die Vocals krasser bearbeitet sind, als du es jetzt vielleicht früher gemacht hättest?
Nee, ich habe nur die Möglichkeiten jetzt. Okay. Also ich hatte einfach nicht die Möglichkeiten, wo ich damit angefangen habe und wo ich dann nach und nach, was weiß ich, irgendwie Ableton hatte oder überhaupt einen Laptop, auf dem Ableton läuft, hat sich das einfach natürlich entwickelt. Also ich hatte schon vorher Bock drauf, habe auch ein bisschen mit Audacity und so damals noch ausprobiert. Ich meine, meine ersten Tracks habe ich im Anrufbeantworter aufgenommen.
Oh, wow, geil. Also,
um mir da so ein Feedback quasi holen zu können, wie sowas klingen könnte. Irgendwann dann MP3-Player. Also genau, hätte ich früher die Möglichkeiten gehabt, hätte ich das auch schon früher gemacht. Aber genau, das kam halt einfach erst mit der Zeit.
Wie lange ist das her mit dem Anrufbeantworter?
Viele Jahre. Das war also dann 2006 oder so. Also
Als, krass, 12 war, 2006? Ja. Da warst du, wie alt warst du da?
12.
Ich wollte gerade sagen.
Genau. Also das war, glaube ich, eher so ein bisschen Sing-Sang und so. Wobei, da habe ich auch schon ein bisschen gerappt, aber ja.
Geil. Bist du 95er-Jahrgang?
94.
94. Ah, wann hast du Geburtstag?
Im Oktober, am 23.
An welchem?
Wieso, wann hast du denn Geburtstag?
Am 6.
Am 6. bist du auch Waage. Ja, beide Waagehund. Yay.
Ich habe zwar keinen Plan, was das bedeutet, aber ja, Mann. Alle sind gerade voll auf diesem Sternzeichen-Film. Glaubst du da dran?
Eigentlich nicht, aber irgendwie weiß ich trotzdem von allen Geburtstagen, wann ihre Sternzeichen sind, weil meine Mutter mir das also immer so ein bisschen von sowas erzählt hat. Also ist jetzt, glaube ich, auch nicht so krass, dass sie daran glaubt, aber so ein bisschen dann eben doch. Also ich habe schon den Eindruck, zum Beispiel mein Aszendent ist Wassermann und Wassermänner sind beste Menschen.
Moi.
Siehst du? Und, also ja. Viele meiner besten Freunde sind Wassermänner.
Aber Juri kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ja?
Dein Rising ist ja nicht so wichtig, der Aszendent ist ja das Wichtigste.
Ja, das stimmt schon. Das haben wir schon mal besprochen und ich habe das auch schon mal nachgeguckt. Aber als meine Eltern wieder nicht wussten, wann ich geboren bin und so, habe ich dann irgendwie nicht weiter danach geforscht. Und so richtig glaube ich auch nicht daran, weil also ich habe schon auch so ein Astronomie-Fable irgendwie und ziehe mir so diese ganzen Netflix-Dokus rein über die Geschichten unseres Universums und habe auch das letzte Stephen Hawkings Buch gelesen, was er kurz vor seinem Tod nochmal geschrieben hat, was ich super spannend fand.
Geil.
Und ich betrachte das aber eher irgendwie aus so einem wissenschaftlichen Aspekt. So.
Ist ja auch ein Unterschied, Astronomie und Astrologie.
Ja.
Ja, genau. Voll.
Aber du bist ja, ich habe irgendwie in einem Interview gesehen, dass du da auch so eine Leidenschaft dafür hast für beides, oder?
Nee, eher die Astronomie.
Okay.
Ich habe tatsächlich, also genau, also schon immer so eine Faszination fürs Weltall gehabt, wollte auch als Kind immer Astronautin werden, wenn nicht das, was ich jetzt mache. Und ja, das ist geblieben bis heute. Ja.
Aber wenn es jetzt so, jetzt mal wirklich Real Rap, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass man in 10, 12, 15 Jahren, keine Ahnung, die Möglichkeit hätte, irgendwie zum Mond zu fliegen oder auf noch weiter entfernten Planeten in Form von so einem Weltraumtourismus, würdest du das machen?
Also klar, einmal ja, auf jeden Fall, weil das einer meiner größten Wünsche ist, einmal die Welt von außen zu sehen. Aber auf der anderen Seite, ja, um es mit den Worten von Patrick Stewart zu sagen, der Schauspieler von Jean-Luc Picard von Star Trek, der sagte nämlich, und das hat mich irgendwie voll beschäftigt und berührt, dass er das gesagt hat, so ein Fan hat ihn halt gefragt, ob er findet, dass die Menschen nicht in den Weltraum fliegen sollen. Ne? Er als Schauspieler des besten Captains so überhaupt. Und er meinte, ja, die Menschen sollten sich weniger auf die Weltraumfahrt konzentrieren und erstmal dafür sorgen, dass die Erde ein guter und lebenswerter Ort wird.
Ja,
und
das ist ein total wertvoller Satz, weil ich habe auch das Gefühl, manchmal ich flüchte mich so vor den Problemen, die ich hier habe, mit meinem Wissensdurst über das große Ganze. Und ich meine, ich steige da auch nicht dahinter. So, ich habe mir schon 3 Folgen von Harald Lesch angeguckt, warum es wo es irgendwie eher außerirdisches Leben geben könnte. Und ich vergesse das ja auch irgendwie dann eine Woche später wieder, weil es einfach so viel unvorstellbare Informationen gibt. Mhm. Aber Helene, würdest du einmal in den Weltraum fliegen, wenn es die Möglichkeit gäbe?
Ich glaube nicht. Dieses ganze Rumgeschüttle und dieses, man muss ja auch vorher dieses
allein wenn ich daran denke, wird mir halt leider kurz übel.
Mir leider auch. Also ich glaube, ich bin da nicht so perfekte für. Und aber diese Vorstellung, da immer irgendwo draußen zu hocken und einmal auf die Erde runter zu gucken, ist schon ein geiles Gefühl, aber gleichzeitig halt auch irgendwie so, braucht man es wirklich oder reicht es, wenn man es sich wirklich richtig dolle vorstellt?
Hm. Ich würde halt weil gerne, ist jetzt nicht, ja, sorry.
Alles gut, ist ja jetzt nicht so, als ob man da irgendwie dann in einem anderen, also dass man sagt, okay, dort genießt man irgendwie mehr als nur den Ausblick, weil dann auch noch gute Luft ist und noch Sonne oder irgendwas, was man da irgendwie unternehmen kann oder so. Hm. Es ist ja literally nur der Ausblick.
Aber, ja. Naja, aber es ist, worauf ich richtig Bock hätte, wäre die Schwerkraft. Wie geil ist, bitte schwerelos zu sein. Mhm.
Ja, das stimmt. Das
und also viele AstronautInnen berichten halt aber, dass sie ihr Leben auf der Erde, nachdem sie im All waren, ganz anders sehen. Und ich glaube, dass ja, einem das selten so bewusst wird, wie wenn man wirklich das mal sieht, wie klein und wenig wir eigentlich sind. Also voll. Und wie nichtig.
Ja.
Also so, man sieht die Menschen nicht mal aus dem Weltall. Also dadurch können Probleme kleiner erscheinen oder halt auch, ja, also nochmal bei Star Trek, ein bisschen Star Trek-Fan, aber da gibt es so die Philosophie, dass halt, wenn eine Spezies halt mitbekommt, dass es noch anderes Leben im Weltraum gibt, dass es dann so zwei Möglichkeiten gibt, halt entweder nehmen sie halt ernst, dass sie nur eine von vielen Spezies sind und sich halt voll verbessern und ja, was weiß ich, mehr auf ihren Planeten achten und so weiter und so fort. Oder halt, dass sie radikal so rassistisch eigentlich werden und so sich selber für die krasseste Spezies halten. Und das wäre so ein bisschen auch mein Wunsch, dass die Menschen mehr so checken, so wie wertvoll eigentlich dieser Planet ist, dieser Planet Erde, dass wir hier rumlaufen können ohne irgendwelche Masken oder so, dass wir die Luft noch atmen können, dass wir Wasser trinken können und wie schön es eigentlich ist.
Total.
Ja, der blaue Planet, so mäßig.
Ich glaube, mit dem, was gerade in den letzten Monaten in Deutschland los ist, das, was heißt in Deutschland? Worüber rede ich eigentlich? Auf der Welt überhaupt? Ich habe irgendwie gerade einfach nur das Gefühl, dass wir uns sowas von selber abschaffen wollen. Es ist so ein, wir haben die Evolution irgendwie gestoppt, indem wir alle Krankheiten bekämpfen. Und jetzt findet die Natur irgendwie neue Arten und Weisen, um uns dazu zu bringen, uns einfach selber auszulöschen.
Ja, ja, das Ding, das Gefühl habe ich auch manchmal, oder diesen Gedanken. Das ist auf jeden Fall krass. Ich habe mir noch gar nicht so darüber Gedanken gemacht, was passieren würde, wenn jetzt eine neue Spezies auftaucht. Worauf ich halt übelst Bock hätte, wäre irgendwie mal eine vierte Dimension zu sehen oder so. Oder dieses, also Sachen, die ich mir noch nicht vorstellen kann.
Ja.
Ich weiß nicht, Interstellar war so einer meiner Lieblingsfilme.
Ja.
Ja. Ja. Fand ich übelst krass. Hast du den gesehen?
Ja, habe ich gesehen, aber mir hat er irgendwie nicht so gefallen. Ich fand ihn am Ende ein bisschen unlogisch. Aber ist auch schon eine Weile her.
Also der aus dem Bücherregal?
Ja, ja, ich fand das irgendwie weird. What? Ich war so, okay, that's it.
Aber geil.
Krass. Mich hat das übelst geflasht.
Boah, ich, also ich weiß, auch. Viele finden den super toll, ja. Ja, voll.
Aber, scheiße, was hast du gerade? Achso, genau. Was ich aber auch voll krass finde, ist dieser Gedanke, was passiert denn eigentlich mit der Erde, wenn wir alle weg sind? Und wie schön der Gedanke dieser Ruhe eigentlich ist.
Voll, wie schön ist die Erde ohne uns?
Ja.
Ja, da, auch darüber gibt es ja sehr, sehr viele Dokus. Man kann das ja tatsächlich auch sehen an den Stellen, wo es Atomunfälle gab, wo sich die Natur das vom Menschen besiedelte Gebiet zurückholt. Und es ist halt einfach übelst magisch. So, voll, ich meine, die Rehe sind alle verseucht, aber sie trotzdem.
Es ist,
teilweise so zwei Köpfe und so.
Krass,
aber
wie halt einfach Pflanzen Beton sprengen. So.
Ja. Ja. Ey, auf jeden Fall, ich lese gerade, ich bin so ein Hippie, ne? Ich lieb's. Ich lese gerade diese Buchreihe von diesem berühmten Förster, der jetzt gerade 4 Bücher rausgebracht hat. Ich habe dummerweise seinen Namen gerade vergessen, aber das Buch heißt Das geheime Leben der Bäume. Und ist von, weiß ich gerade nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele interessante Facts zu Bäumen, wie die miteinander kommunizieren, wie Pilze mit Bäumen kommunizieren und dass Bäume sich auch über irgendwelche Botenstoffe miteinander sprechen können, also sich vor irgendwelchen Tieren warnen können und so ein Scheiß. Und da ist nämlich auch beschrieben, und das ist mir erstmal später aufgefallen, dass wir bei der Bepflanzung von Alleen oder Straßen oder so irgendwie überhaupt keine Peilung davon hatten, was für eine Gewalt Wurzeln haben, weil Größtenteils sind die Fußwege einfach aufgebrochen. So, also wir haben damals, als es gebaut wurde, so straßenbaumäßig, überhaupt keine Peilung davon gehabt, dass sich die Erde das alles wiederholen wird und dass Bordstein, keine Straße, keine Allee, nichts davon gefreit ist, dass Bäume sich ihren Platz wiederholen, den sie halt auch brauchen, um zu überleben. Also
meinst du diesen Peter Wohlleben?
Peter Wohlleben. Genau. Also es ist ein nices Buch. Es ist jetzt nicht das Krasseste, was ich je gelesen habe. Aber wenn man so ein bisschen Bock hat darauf, so ein paar Zusammenhänge zu verstehen und wieder ein bisschen sensibler mit der Umwelt umzugehen, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
Ich finde das voll geil, weil das hat mir meine Mutter nämlich letzte Woche erzählt, dass Bäume in einem Wald, wenn jetzt der erste Baum von irgendeinem Schädling befallen wird, dass auch der letzte Baum im Wald einfach durch die Kommunikation der Bäume über sowohl Wurzeln als auch Blätter und wie das geht, keine Ahnung, irgendwelche Pheromone werden da wohl ausgestoßen, miteinander kommunizieren, sodass auch der letzte Baum im Wald ohne den Befall dieses Parasiten schon die Antikörper entwickelt, sozusagen. Ja. Das finde ich so krass.
Es gibt in Afrika zum Beispiel Baumsorten, die warnen sich vor Giraffen oder anderen großen Tieren, die da dran fressen wollen. Und wenn der erste Baum angenascht wird, sagt er dem letzten Bescheid und der sondert dann Gift aus, dass er dann ungenießbar wird und überlegt.
Wie die Ents bei Herr der Ringe oder so. Die dann
Star Trek, Herr der Ringe, Harry Potter, alles nicht gesehen. Das ist bei mir leider an der falschen Adresse, aber...
Es gibt diesen einen Horrorfilm, an den muss ich denken, den haben wir mal in der Schule geguckt. Ich hasse Horrorfilme, ich bin gar also richtig sensibel.
In der Schule habt ihr einen Horrorfilm gesehen?
Ja, aber ich will wissen, wie er heißt.
Ich weiß nicht, wie der heißt, aber da geht es genau darum, was ihr gerade gesagt habt. Und zwar, dass die Bäume und Pflanzen oder der Natur, die Natur hat quasi genug von den Menschen, weil die halt die ganze Zeit die Natur kaputt macht. Und dann, das ist richtig gruselig, dann raschelt es immer so und die senden auch so Botenstoffe aus, sodass sich die Menschen alle umbringen. Halt einfach
dann
so instant.
Dann raschelt es immer so.
Es raschelt und dann kommt so ein Wind und dann ja, auf einmal bleiben alle stehen und töten sich irgendwie. Es ist wirklich ganz schön krass. Ich kann das auch nicht nochmal gucken, aber ich musste gerade daran denken, was ihr gesagt habt. Und dann ist das ja gar nicht so, also natürlich ein bisschen übertrieben, aber krass.
Ja. Das ist total krass. Und wenn man dieses Buch liest, was mir dann bewusst geworden ist und was so meine Quintessenz daraus aus allem ist, ist, dass alles in so krasser Abhängigkeit voneinander steht.
Auf jeden Fall.
Dass wir halt solche Wichser sind, wenn wir da so reinscheißen in dieses Konzept der Gesamtheit. Und das kann halt nur nach hinten losgehen, weil wir irgendwo eingreifen.
Wird es auch weiterhin, wenn sich nicht radikal was ändert. Also es ist wirklich...
Es ist leider, leider Fakt, alles ist von allem abhängig.
Was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass du so von Star Trek und Herr der Ringe und solchen Sachen erzählst. Unsere Zuhörer wissen ja jetzt schon ziemlich genau, wie Josi und ich zum Beispiel aufgewachsen sind, was wir so für Kindheiten und Jugendzeit hatten. Und da weiß ich über dich zum Beispiel gar nichts. Erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner Kindheit, Jugend, wo du aufgewachsen bist, wie es da so aussah.
Ja, also ich komme aus dem guten Göttingen, mitten in Deutschland, Südniedersachsen. Bin da aufgewachsen. Hab auch da studiert und
du hast da auch schon gerappt, oder? Und sagt man sich. Legende aus Göttingen.
Die Legende
sagt, dass du da an der Uni gerappt hast.
Ach, an der Uni auch noch, okay. Ja, also tatsächlich, ja, meinen ersten kleinen Rap-Auftritt hatte ich in der 4. Klasse, ja, mit dem Schulrap.
Geil.
Genau, weil meine Eltern hatten da so eine Yamaha, irgendwie Beat, irgendwie sowas. Und da gab es so Beats, so Instrumentals. Und man konnte aber auch ein bisschen so Schlagzeug spielen. Und das waren die ersten Freebeats, die ich quasi gedickt habe. Und darauf habe ich den Schulrap geschrieben. Und dann noch den Hausaufgabenrap ein bisschen später. da bin ich aufgewachsen. Ja.
Spielt in die Vergangenheit auch rein, warum du zum Beispiel auf deinem neuen Track hautnah auch spanische Lines hast?
Ja. Ja, also ich bin dreisprachig aufgewachsen. Mutter kroatisch, Vater aus Mexiko, in Deutschland aufgewachsen. Also das war dann die dritte Sprache. Ich war wohl sehr erschreckt, wo ich meine Mutter das erste Mal habe Deutsch reden hören. In der Kita habe ich sie wohl ganz erschreckt angeguckt und war so, Mama, was redest du da? Und voll krass. Also
Du sprichst auch fließend Kroatisch.
Mhm. Kakusti, ja. Dobro, ti? Wow.
Hey, Leute, soy Josi, qué tal? Muy bien.
Ich finde das voll geil, weil mein Freund ist Kroate. Ah. Und ich wir haben uns oft Gedanken gemacht, wie wir das machen, wenn wir Kinder kriegen, ob das nicht total überfordernd für die wird, Deutsch, Arabisch und Kroatisch
zu lernen. Nein, mach das auf jeden Fall.
Geil, wie haben die das, aber deine Eltern sprechen die auch die Sprachen voneinander?
Also meine Mutter ist ein Sprachgenie, sie kann alles so gefühlt, also sie kann auf jeden Fall auch sehr gut Spanisch sprechen. Genau, mein Vater kann nicht Kroatisch, ich glaube, der konnte, also so ein bisschen, dann irgendwann kann man ja verstehen, aber jetzt nicht so gut fließend. Und untereinander haben die Spanisch gesprochen und mit mir dann jeweils ihre Muttersprache. Aber war tatsächlich manchmal ein Problem, so zu dritt zu sprechen. Also ich wüsste bis heute nicht, mit welcher Sprache ich beide adressieren könnte. Und würde auch schon sagen, dass es, also ich bin super froh und dankbar, dass ich so viele Sprachen spreche und halt mitbekommen habe. Aber was die Identität betrifft, aber ich glaube, das wäre es so oder so, egal ob man die Sprachen spricht oder nicht. Identitätsmäßig ist es natürlich bis heute noch voll, der Hassel irgendwie. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Wo gehöre ich wirklich hin? Aber kennst du ja.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich mir auch gedacht habe, und ich meine, ich bin ja nun tatsächlich komplett Syrerin und halt in Deutschland groß geworden. Ja. Und selbst ich habe ja schon Identitätsprobleme.
Ja, voll.
Und wenn man dann auch noch, und ich meine, Kroatien, Bosnien, Serbien, die haben ja auch sowieso alleine unter sich schon krasse Identitätsprobleme. Ja. Und mit diesem Issue dann zu kommen und dann ein Kind zu kriegen, was dann einmal diese Issues hat und dann deutsch-arabische Issues. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe mir da schon echt lange drüber Gedanken gemacht. Das ist auf jeden Fall. Und hast du da für dich irgendwie eine Lösung gefunden, wie du mit diesen Identitätsschwierigkeiten umgehst?
Ich bin dabei, würde ich sagen. Also ich habe tatsächlich recht spät erst gecheckt überhaupt, dass es irgendwie, ich sag mal, nicht so üblich ist. Also so meine Identitätsgeschichte, weil das war ja die einzige, die ich kannte lange Zeit. Also ich wusste nicht, dass das nicht so häufig vorkommt, bis ich das dann irgendwann gespiegelt bekommen habe. Und deswegen habe ich das lange Zeit eher so ein bisschen auch weggeschoben und nicht so gerne die anderen Sprachen gesprochen und war so voll unsicher oder bin manchmal immer noch übelst unsicher im Umgang damit. I pray for you, dass ihr lange zusammenbleibt und oder für immer und Kinder macht, weil ich glaube, das ist super wichtig, dass es eben solche Kinder gibt, die diese vielen Kulturen kennen und wirklich, also das einfach sind, so wie wir, also du ja auch schon, weil ich glaube, dass das noch viel eher so eine Gesellschaft zusammenbringt und Empathie bringt, als jetzt zum Beispiel so ein Tokenism, wir laden jetzt mal eine Frau oder eine POC oder so in unsere Talkshow ein, aber privat haben wir nichts mit solchen Leuten zu tun, sag ich mal. Also wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dieses emotionale, wirkliche Nähe, wirkliche Realität, ne, dann schließt man Freundschaften, dann labert man wirklich hautnah über Sachen. Ich glaube, das ist super wichtig. Kleine Promo am Rande.
Ich würde nochmal einen Zeitsprung machen von deiner Jugend in 2015, wo du, glaube ich, mit VBT angefangen hast und wo du auch noch mehr auf den Schirm gekommen bist, der Leute dadurch, oder?
Überhaupt. Also ich habe bis dahin nicht...
Die vierte Klasse war nicht direkte Durchbruch, sag ich mal.
Nein, und zum Glück, ich bin sehr froh darüber. Ich habe halt, also erst mit der Teilnahme am VBT überhaupt ist Haskara geboren. Also vorher hatte ich keinen Rap-Namen oder so. Ich bin einfach auf irgendwelche Cyphers gegangen und habe mich besoffen damals. Und dann habe ich mir ganz viele Namen ausgedacht und das war halt der, den ich am besten fand. Am okaysten, keine Ahnung. Genau, und dann auf einmal bin ich auf den Schirm gekommen von Leuten. Dann hat irgendwer nämlich ein Video von mir und da Suki gepostet und dann hat sie das gerepostet und dann bin ich aufgeregt durch die WG gesprungen damals und war, oh mein Gott, Suki hat mein Video geteilt und so. Und oh Gott, ich weiß nicht, das ging voll schnell alles. Ja, ja. War voll krass. Ja.
Es ist irgendwie voll vom Radar oder irgendwie weg vom Radar, diese ganze VBT-Zeit und dass man sich um Tracks, um Videos, um Ideen so viele Gedanken macht irgendwie. Es war ja auch die Zeit irgendwie, als ich Weekend dann so krass gefeiert habe und als so Leute groß wurden, die nachher mit ihren Alben irgendwie gar nicht mehr so einen krassen Erfolg hatten, aber zu VBT-Zeiten meine Goats waren so, weil ich fand das einfach alles mega nice. Und trotzdem ja auch damals Frauen maximal unterrepräsentiert, oder?
Ich habe mich über jede Frau gefreut, die es gab, und ich habe auch mit allen ein bisschen connected und so. Habe jetzt gerade heute wieder mit einer geschrieben, die ich vom VBT kenne.
Nice.
Genau, wir wollen auch noch ein Feature machen, aber wie das immer so ist. ich fand es eher blöd, dass zum Beispiel in dem Jahr, wo ich mitgemacht habe, gab es noch so Vorrunden, und dann wurden angeblich die Leute so zufällig miteinander connected, also wer mit wem irgendwie battlen muss. Und es gab halt echt wenige Frauen schon, und dann gab es halt so ein Frauenbattle. Und zwei Frauen mussten sich battlen, schon in der dritten Vorrunde oder so.
Das ist leider super bescheuert.
Da war ich richtig abgefuckt, weil ich mir so dachte, ey, euer Ernst, ihr wollt auch noch, dass eine auf Teufel kommt rausfliegt und ihr wollt den Bitchfight oder was weiß ich. Das fand ich richtig dumm.
Als ich angefangen habe mit Auflegen, habe ich mir immer so eingeredet, dass das überhaupt keine Rolle spielt, dass ich eine Frau bin so. Und ich habe das auch erst durch diesen Konkurrenzgedanken, der durch Booker und so ausgerufen wurde, von wegen, ja, wir brauchen nur noch so eine Frau im Line-Up und so. Da ist mir erstmal bewusst geworden, ach krass, es spielt jetzt hier gar keine Rolle, so was ich kann, sondern ich habe da so ein Sonderlingsbonus irgendwie. Ja, ja. So von mir aus selber hätte ich das irgendwie gar nicht so mitbekommen.
Also tatsächlich hatte ich dieses Bewusstsein schon recht früh, weil ich recht früh auch so mit Leuten in Kontakt gekommen bin, die mir ein bisschen was über Feminismus erklärt haben und so, wie ist Geschlecht überhaupt entstanden oder was bedeutet das überhaupt, eine Frau zu sein in der Gesellschaft. Und so, Göttingen ist halt auch eine recht politische Stadt. Und meine Eltern sind auch, ein bisschen politisch, würde ich sagen. Deswegen hatte ich da recht früh auch ein Bewusstsein für.
Mhm.
Aber genau, ich kenne das voll. Also es darf nur eine, so, wir haben schon eine Frau im Line-Up. Wir brauchen nicht noch eine oder so, ne?
Und dann lassen wir die gegeneinander battlen.
Aber darum geht es auch in einem von meinen Tracks zum Beispiel auf der neuen EP. Genau, das heißt schon lange. Wir machen auch auf der Tapefabrik so ein kleines Video. Also würde mich freuen, wenn du oder ihr, bist du auch da, Helene, auf der Tapefabrik?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Jo ist auf jeden Fall da.
Okay, ja, wenn du Bock hast, kannst du auf jeden Fall auch mal Hallo sagen im Video. Genau, wo es halt um diesen Konkurrenzkampf geht, der halt aber auch so angestachelt wird. Also durch halt so Sachen wie, ja, wir haben schon eine, oder ach, du bist voll wie die und die. Da bist du doch du selber. Also nur weil es schon mal vor dir einen DJ gab oder eine Rapperin.
Ja.
Ja, keine Ahnung, Mann. Ja,
voll. Und das, was ich jetzt gerade beobachte, ist, dass die jetzt gerade anfangen, diese Strukturen aufzubrechen. Mhm. Und ich beobachte es eben in diesem moderativen Konstrukt, dass es früher immer hieß, eine Frau, ein Mann oder zwei Männer sogar eine Frau. Mhm. Beim Frauenfeld waren wir ja die ganze Zeit zwei, drei Männer und ich.
Mhm.
Ich merke, dass sich das jetzt gerade auflöst und dass sich das jetzt gerade dass das abgelöst wird durch eine Person mit Migrationshintergrund. Mhm. Wir haben doch schon eine Person mit Migrationshintergrund. Das ist dann völlig egal. Es geht um Islamismus und dann sitzt da, keine Ahnung, eine schwarze katholische Frau aus Kuba, die jetzt als migrantische Stimme irgendwie gewählt wird, aber eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat. Und das beobachte ich ganz viel. Oder was noch viel, viel schlimmer ist eigentlich als das, ist, wenn es dann am Ende eine Person ist, die vielleicht tatsächlich aus dem Thema ist, aber halt nur eine ultra krass subjektive Meinung wiedergeben kann, weil sie halt selber irgendwie gar nicht prädestiniert ist, eigentlich an dieser Position zu sitzen.
Es ist... ich habe auch gerade gesehen, du hast ja auch Geschlechterforschung studiert, ne? Und Kulturanthropologie. Deshalb bist du ja da wahrscheinlich echt relativ deep im Thema gerade auch, oder? Weil du meintest auch gerade, du schreibst an Hausarbeiten und bist mitten im Studium.
Nee, das nicht. Also ich habe zu Ende studiert, entgegen meinem Wikipedia-Artikel. Da steht, ich hätte mein Studium abgebrochen.
Geil. Wer hat den denn geschrieben?
Das hat jemand geschrieben. Ich habe seinen Namen vergessen. Wir haben uns auch einmal schon mal kennengelernt. Er ist so richtig so ein Wikipedia-Profi, glaube ich. Ich glaube, das stand einfach irgendwo anders mal falsch, genau. Ich habe das dann tatsächlich mal korrigiert mit einem Facebook-Post, eher so um die ganzen Leuten, mit denen ich zur Schule gegangen bin und so, und den Lehrern mal zu zeigen, ey, ich hab's geschafft, ich habe auch das Akademische geschafft und jetzt mache ich Rap-Karriere.
Schreib dem doch mal den Wikipedia-Dude.
Der hat mir dann geschrieben und er meint, er würde das ändern, aber ich glaube, das ist nicht so einfach, das
doch,
zu ändern.
Doch, es ist einfach.
Es ist einfach.
Ja, mein Vater hat meinen Wikipedia-Eintrag erstellt und wenn ich will, dass da was geändert wird, dann kann er das auch ändern,
Aber ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn da ein paar falsche Infos stehen. Finde ich eigentlich ganz geil. Da steht auch mein falscher Geburtstag und so. Muss ja nicht alles so korrekt sein, was über einem
bin ich voll bei dir. Ich war nur jetzt dann selber ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ja, ja. Also du hast fertig studiert und...
Genau, und dann habe ich hier zwar angefangen, noch was anderes zu studieren, im Master. Aber ja, wie das dann so in Berlin ist... Es war viel los. Also genau, musikalisch viel, aber auch privat musste ich irgendwie erstmal klarkommen und so und mich ein bisschen mehr auf mich konzentrieren. Und genau, ich bin tatsächlich immer noch am Überlegen, ob ich jetzt nochmal richtig studiere oder nicht.
Oh, lass mal zusammen Astronomie studieren.
Ja, Mann, ich habe halt for real, das ist das Geile an Geschlechterforschung. Ich kann Gender Studies wirklich nur empfehlen. Ich konnte mir nämlich in Göttingen Astronomie für Studierende der nicht physikalischen Fakultät irgendwie so anrechnen lassen. Und ich habe halt for real ein Semester lang Astronomie studiert. Also so einen Kurs gehabt, ja. Und gut bestanden.
Was war so das Geilste, was du da gelernt hast?
Boah, das waren... das waren halt so Vorlesungen und leider habe ich habe wirklich gelernt, aber ich habe das größtenteils wieder vergessen. Aber das waren so Sachen wie... wie ist das Universum entstanden? Also so Basics halt, ne? Wie weit ist was voneinander entfernt? Wie viel ist ein Lichtjahr und solche Sachen? Also war jetzt
Das ist so spannend. Mhm. Ich drehe durch.
Apropos.
Ja.
Fällt mir gerade ein, Josi. Wir wollten ja möglicherweise unter Umständen ein, dass ich dir Samples mitbringe. Mhm. Und eigentlich wollte ich das nicht erzählen in der Sendung, aber jetzt habe ich wirklich die perfekte Brücke dazu gefunden. Und zwar... Ich war letzte Woche in Madrid und da bin ich am Abend durch die Gegend geschlendert und habe eben vor so einem Laden 150 Leute gesehen und war super neugierig, wollte wissen, warum die da alle anstehen. Habe irgendwie Leute relativ weit vorne der Schlange gefragt, was denn da los ist. Auf jeden Fall stellte sich heraus, dass es ein Taco-Laden ist. Ich habe mich mit den Leuten ultra gut verstanden und bin dann auch mit denen dort Tacos essen gegangen. Und da stellte sich heraus, dass einer von denen... Weltraumingenieurwesen studiert und halt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, also in den USA und macht halt gerade ein Auslandssemester und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit halt dann zur NASA gehen wird. Und das war so geil, sich mit dem zu unterhalten, weil der so ultra schlau war. Und jetzt kommt die Brücke zum Samplen. Der hatte den geilsten Bass in der Stimme, den ich je gehört habe. Und deswegen habe ich mich einen Tag später mit ihm in einem Fahrstuhl getroffen, wo wir seine bassige Weltraumingenieurstimme aufgenommen haben.
Okay, geil. Ich bin voll gespannt. Ja, wir erzählen vielleicht mehr zum Projekt in der nächsten Sendung oder auf Instagram oder so.
Yes.
Ich bin auf jeden Fall dafür, dass du weiter Samples bastelst und wir die dann hier verbauen.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mir das jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr schwer gefallen ist, weil ja letzte Woche das Attentat in Hanau passiert ist und das natürlich so irgendwie richtig viele Wunden aufgerissen hat und richtig, richtig schlimm war für mich und auch so die meisten Menschen, die ich kenne. Also jetzt mal ganz ungeachtet von Migration Hintergrund oder nicht. Die meisten Menschen fanden es ja einfach nur ultra schlimm und dazu kam halt noch irgendwie diese Angst, die Freundinnen und Freunde mit Migrationshintergrund von mir halt hatten und haben. Es waren auf jeden Fall ein paar harte Tage und ich bin zu original gar keinem Sample aufnehmen gekommen, deshalb.
Ja, das ist total verständlich und ich dachte mir auch, Mann, jetzt sitzt du da alleine mit dieser Flut an Nachrichten, obwohl du ja, man kann es ja einfach mal so sagen, du wolltest eigentlich so ein bisschen Digital Detoxen, um das mal in so einem peinlichen Englisch zu sagen. Und ich dachte auch, fuck man, wie musst du dich fühlen, erschlagen davon, was um dich rum passiert und sich um andere Menschen kümmern wollen, gleichzeitig natürlich auch die ganze Zeit irgendwie in den Nachrichten dabei zu sein, weil man ja überhaupt nicht wusste, was als nächstes passiert. Ich weiß noch, ich habe 4 Tage später meinen Geburtstag gefeiert, halbwegs normal und komme nachts nach Hause und es gab wieder einen Brandanschlag und wieder Schusslöcher auf Shisha-Bars und man war in so einer hilflosen Situation.
Ja.
Voll.
Da hast du wirklich völlig recht. Also ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, hergekommen, um einfach mal das Handy auszumachen und zu chillen und eben nur für Sendung aufnehmen, das Handy wieder anzumachen. Hm. Aber das ist mir genau gar nicht gelungen, weil seit das passiert ist, saß ich irgendwie so 10 Stunden am Tag am Handy. Okay. Die eine Hälfte der Zeit damit beschäftigt, mich um darum zu kümmern, halt mit meinen Schwestern irgendwie die ganze Zeit zu sprechen und zu gucken, wie es einander geht, was man tun kann und einfach irgendwie gemeinsam zu trauern so. Und die andere Hälfte der Zeit halt irgendwie damit verbracht, auf Instagram darüber zu sprechen, was passiert ist und was eben nicht passiert ist. Und da halt irgendwie, ich habe so eine Flut von Tausenden von Nachrichten bekommen und versucht irgendwie auch darauf zu antworten, weil ich mir dachte, ja, ist halt auch irgendwie wichtig. Aber jetzt so 5, 6 Tage später sitze ich gerade so da und denke mir halt schon so krass, was ich mir da gerade angetan habe. Die letzten Tage war echt nicht gesund. Und ja, gestern Abend saß ich dann da und eine Sache, die ich eigentlich schon vor 2, 3 Wochen realisiert habe, hat sich gestern so völlig manifestiert. Und zwar habe ich im Zuge einer Doku, über die ich gerade noch nicht weiter sprechen kann, war ich eben bei so einer Sucht-Selbsthilfegruppe. Und es ging natürlich nicht um mich, aber die Menschen, die da erzählt haben, was die für Dinge, die dazu bringt, eben zur Droge zu greifen. Das war halt nicht, oh, ich bin am Ende meines Lebens und ich habe keine Hoffnung mehr und dies und das, sondern es war halt so, ja, ich habe halt irgendwie so viele Gedanken und will sie halt wegschieben oder ich weiß gerade nicht, wohin mit mir oder ich fühle mich allein oder was auch immer. Also halt all die Gründe, die man auch von sich selber oder die ich von mir selber auch kenne, wenn ich eben diese Leere habe, die ich spüre, kurz bevor ich zum Handy greife oder dieses Übermaß an Gefühlen habe, die ich habe, wenn ich kurz bevor ich eben zum Handy greife und versuche, diese Gedanken dann irgendwie wegzuschieben. Und dann haben die Menschen über ihre Entzugserscheinungen gesprochen, wenn sie dann eben die Droge oder als sie die Droge dann abgelegt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt so pervers, wie ich mich fühle, wenn ich ein paar Tage das Handy nicht nehme. Und was heißt paar Tage? Also schon ein paar Stunden fühlen sich richtig, richtig krass an. Und ich merke, es hat sich wirklich zu einer echten, echten Sucht entwickelt. Also und ich weiß nicht ganz, ob es eine Smartphone- oder Mediensucht ist, aber es ist zumindest eine Kommunikationssucht.
Es ist auf jeden Fall nachgewiesen. Es gibt auch eine ganz interessante kleine Doku-Reihe von Arte dazu. Also es gibt generell viel auch so TED-Talks und so. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt. Apps und vor allem Apps, also Instagram, Twitter, Facebook und so weiter und so fort, werden so designt, dass wir davon süchtig werden. Denn beim Benutzen dieser Apps wird Dopamin ausgeschüttet. Es ist so ein bisschen wie beim Glücksspiel. Also jedes Mal, wenn er quasi so, es war ganz interessant, ich habe so einen TED-Talk gesehen mit einer und die hat
ganz kurz, ja? Ey, ich bin so dumm. Ständig kommt dieses Wort TED-Talk in meinen Fluss. Zur Hölle ist ein scheiß TED-Talk?
Oh, was ist das eigentlich genau? Das ist so eine Bühne und da reden Leute schlaue das Sachen. Das ist
so ein Panel-Ding.
Ja, also TED-Talk, ja? TED-Talk ist im Prinzip einfach, also TED ist sozusagen eine weltweite Organisation, die einfach Menschen, die so Visionäre auf ihren Gebieten sind oder Meister ihrer Gebiete sind, auf die Bühne holen und die dann darüber sprechen und das nennt sich halt TED Talk. Okay. Das ist ja auch so ein bisschen zu so einem Running Gag geworden, wenn Leute irgendwie einen Rant haben auf Instagram und am Ende sagen, thanks for coming to my TED Talk.
Ach so, okay.
Genau. Na, auf jeden Fall, bitte, erzähl weiter.
Genau, auf jeden Fall, ich versuch's kurz zu fassen. Genau, durch diese Benachrichtigung zum Beispiel, also ne, immer so, dass so, keine Ahnung, ja, irgendwas Neues halt passiert angeblich in deinem Feed, werden halt diese Glücksrezeptoren aktiv, weil du denkst, es könnte halt was Nettes sein zum Beispiel oder was auch immer, aber irgendwas passiert. Das ist so ein, ja, eine Fake-soziale Kommunikation. Und es ist auf jeden Fall nachgewiesen, dass diese Apps süchtig machen. Und das ist zum Beispiel, also ich fand es gerade eh krass, wo du gesagt hast, dass du halt nicht auf Social Media gehen wolltest und dann halt Hanau passiert ist und du das dann trotzdem gemacht hast, weil du, davon gehe ich mal aus, so eine Verantwortung, also ja, gefühlt hast, dich dazu zu äußern und so weiter und so fort. Aber es ist ja eigentlich, also das ist voll die, das ist voll, Social Media ist a weird place, finde ich, weil ja, man darf auch mal weg sein und dass du dich so gezwungen fühlst, also es ist ja auch ein Riesendruck. Also ich finde durch diese unglaublich krasse Nähe, die es durch Stories und so weiter und so fort jetzt gibt, man einen viel krasseren Druck auch spürt, den Followern und so gerecht zu werden und sich zu allem zu äußern und alles perfekt zu, also kein Plan. Ich finde es, ich bin komplett überfordert mit Social Media, muss ich sagen. Also ich finde es echt unangenehm und krankmachend und ich werde davon echt deprimiert und es ist auch das ist nachgewiesen, dass es Depressionen verstärkt, weil du natürlich immer die anderen Leute von der tollen Seite siehst und immer die Highlights im wahrsten Sinne des Wortes, ne, kann man jetzt auch da hinschreiben. Keine Ahnung. Ich finde, da muss noch so viel passieren und so viel psychologisch auch geforscht werden, was es mit einer Gesellschaft und vor allem mit der nächsten Generation macht. Also wir sind ja gerade noch so nicht damit aufgewachsen und die Leute, die jetzt schon damit aufwachsen, also ich finde es echt heftig.
Ja, Mann, das ist saukrass. Ja. Ich mache mir echt Sorgen und ich überlege auch, keine Ahnung, ich würde am liebsten mein Kind irgendwie so völlig abschotten, bis es irgendwie so 16 ist, mindestens kein Instagram zu haben.
Ja, voll. Voll. Und auch die Aufmerksamkeit.
Du kannst ja keine Chance, Alter. Hast ja gar keine Chance.
Weiß ich nicht. Ich glaube, man muss halt klare Regeln definieren und man muss erstmal selber ein bisschen wissen, was passiert und was so abgeht. Also wenn man selber einen bewussteren Umgang, also man ist ja auch immer ein Vorbild und wenn man selber einen bewussten Umgang damit hat und, keine Ahnung, klare Regeln einführt irgendwie zu Hause, dass beim Essen zum Beispiel wenigstens kein Handy und solche Sachen. Ich glaube, das kann schon funktionieren.
Ich glaube, man muss halt ein Umfeld schaffen, in dem sich das Kind auch so wohlfühlen kann und wahrscheinlich einfach so die Stärke mitgeben, soweit es geht, dass es sich halt auch durchsetzen kann gegen, gegen Leute, die halt schon iPhone 15 haben mit 8.
Boah, das ist echt heftig. Das ist richtig heftig.
Ich glaube, dass es bei dir, Helene, ja nochmal eine krassere Auswirkung hat, weil du natürlich für viele Menschen auch ein Sprachrohr bist und für viele Leute eine gewisse Verantwortung hast über die politische Arbeit, die du ja über Instagram tust. Und es ist ja ein Job sozusagen.
Fulltime dann.
Ich finde nämlich schon, und das eben ganz im Sinne des intersektionalen Feminismus, also des Feminismus, der sich eben für Menschen einsetzt, die unter mehrfacher Diskriminierung leiden, dass man sagt, es ist total wichtig, dass sich Nicht-Betroffene für diese Themen einsetzen. Ich habe ja auch sehr schnell dann gesagt, hier Leute, der und der und der, ihr beschäftigt euch mit nichts anderem, beziehungsweise mit allem anderen als mit dem Attentat. Ich finde das an dem Tag selber zu machen schwierig, aber halt, wenn man irgendwie 3-4 Tage Retrospektive draufschaut und sieht, okay, da kam wirklich die ganze Zeit gar nichts und
voll,
die Person
auf jeden,
seine Reichweite nur für XYZ, dann aber macht die Musik, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, aber auch da, und das würde ich auch gerne nochmal so in aller Öffentlichkeit sagen, muss man wirklich sagen, man darf den Leuten, die gerade wütend sind und mit Wut und Trauer sprechen, nicht ihren Ton verbieten.
Nee, voll.
Und das ist nämlich das, was ich in der letzten Woche sehr, sehr, sehr stark beobachtet habe. Aber, Josi, du hattest doch so ein, wie man mit Rassismus umgehen kann, Ding.
Ja, genau. Ich habe das selber nur kopiert. Das hat jemand auf Instagram geschrieben und das fand ich sehr treffend, weil ich natürlich auch, wenn ich meine Privilegien hinterfrage, im nächsten Step auch gucken möchte. Ich bin jetzt nicht so super politisch aktiv auf Instagram, aber was kann man denn überhaupt machen? Also wir waren zum Beispiel direkt an dem Tag noch auf der Demo am Hermannplatz und ich habe das mal aufgeschrieben, was man noch machen kann. Da ist es, glaube ich, super wichtig, dass man auch gerade, wenn man auf die Medien guckt, nicht von Fremdenfeindlichkeit spricht, sondern einfach von Rassismus, so dass es auch klar ist für alle, um was es sich da handelt und es nicht so drumherum gelabert wird, irgendwie wischiwaschi. Und was ich auch immer wieder gelesen habe, ist nicht die Namen des Täters streuen, sondern die Namen der Opfer, so dass die sich nicht bestätigt fühlen. Ja, dass man keine Bekennerschreiben teilen soll, keine Videos, dass man dem Attentäter einfach keine Aufmerksamkeit schenkt.
Ja,
und was man auch nachwirkend machen kann, sind sich Vereine zu suchen, die man unterstützen kann mit Spenden oder mit Aktionen, dass man einfach politisch aktiv wird, nicht nur auf Social Media, sondern auch wieder so realpolitisch. Ja. Und Texte, wie du schon sagst, Helene, von Menschen, die betroffen sind oder die gerade wütend und traurig sind, die zu lesen und zu teilen und ja, seine eigenen Privilegien zu checken. Ja.
Und was ich finde, was da noch dazu kommt, ist so ein, wenn man wirklich betroffene Freunde hat, beziehungsweise Freunde hat, die eben genau diesen Background da gerade haben, dann halt einfach explizit nochmal fragen, ey, kann ich irgendwas für dich tun? Toll. Wie geht's dir? Willst du reden? Und so weiter und so fort. Ja. Ich denke an dich oder ich bete oder was auch immer. Mhm. Und Und dann muss ich aber auch ehrlich sagen, ich habe in der letzten Woche auch die Erfahrung gemacht, dass mir mehrmals geschrieben wurde, ey, wenn ich irgendwas für dich tun kann, lass es mich wissen. Und dass ich dann ab und zu mal geantwortet habe, hey, ja, wenn du das und das kurz machen könntest, das wäre super. Und das war wirklich eine Sache von, also kurze Geschichten tatsächlich. Mhm. Und dass dann halt darauf zum Beispiel gar nicht mehr geantwortet wurde dann. Mhm. Was ich natürlich, also okay. Das finde ich halt dann einfach nur hart. Ja, ja. Also dieses floskelhafte, okay. Ey, wenn ich was für dich tun kann oder sowas, ganz ehrlich, dann lieber gar nicht.
Ja. Voll. Ich glaube, dass auch so ein Interesse, einfach so ein Grundinteresse einfach richtig wichtig ist, dass Leute so checken, okay, das passiert zum Beispiel in dem Land, in dem ich halt einfach lebe. Und ja, eben das nicht so wegschieben, als wäre das so irgendwas weit weg oder als würde einen das nichts angehen oder so. Also ich glaube, das hatte ich auch irgendwie geschrieben, so hey, nicht nur Migras und POCs müssen sich dazu äußern und gegen Rassismus einstehen und benennen, sondern halt alle. Menschen. Ja, also wir müssen alle an einem Strang ziehen.
Der Rapper Asimemo kommt ja auch aus Hanau und hat auch aufgerufen, einen Charity-Song zu machen, dass RapperInnen ihm Bars schicken und er das kuratiert sozusagen. Zu diesem Zeitpunkt könnte der Song schon draußen sein, packen wir auf die Playlist und auch so müssen wir leider zu einem Punkt kommen, wo wir mal Songs auf die Playlist packen, weil wir nicht unendlich viel Zeit. Nee, weil wir sind gerade in so einem, ich finde es so ein krasses Gespräch und versuche hier irgendwie nur so halb gar überzuleiten.
Es gibt auch eine gute Überleitung, nämlich die Late Night Berlin Sendung, in der Apache seinen neuen Track präsentiert hat und das T-Shirt Pray for Hanau anhatte, was ich übelst gut fand, weil man es einfach nicht gewohnt ist von großen Rappern, die auf eben diesen Shisha-Playlists stattfinden, die sich halt, dass die sich halt äußern. Das ist man einfach nicht gewohnt und fand ich auch vor allem in diesem Zusammenhang saukrass, wer sich da alles nicht mal im Ansatz irgendwie solidarisch gezeigt hat oder eine Beileidsbekundung gepostet hat, aber er hingegen schon, Apache mit Matrix.
Und er produziert von Suena.
Und Lucry.
Ja, den packen wir auf die Playlist. Ich würde noch einen Song raufpacken, wenn wir bei Deutschrap sind, Luciano mit Mios mit Bars. Ist jetzt inhaltlich nichts super Neues, aber ich finde diesen Beat so unheimlich nice. Der ist so ein bisschen Two-Step, UK, irgendwie eine Richtung, die ich auch dieses Jahr noch mehr kommen sehe. Ist ein sehr starker Song. Hast du was mitgemacht, Askara, für unsere Playlist?
So war das gemeint.
Wir packen natürlich erstmal hautnah drauf.
Ja, sehr
weil das
gerne.
Ist der Song,
vielen
der jetzt
Dank.
Schon draußen ist.
Genau. Ah, okay. Ich hatte das irgendwie nicht so richtig, glaube ich, gecheckt. Du hattest mir geschrieben.
Ja.
Deswegen jetzt auf die Schnelle ganz leider
schlimm.
Nicht.
Wir machen eine kurze Pause. Ich wackel schon auf meinem Stuhl hinher, weil ich dringend auf Klo muss. Und du kannst dir noch überlegen, bis wir gleich zurück sind und noch mehr Songs draufpacken. So, ich bin wieder da.
Ja? Hört ihr mich?
Ja.
Geil, jemand hat was auf Kleiderkreisel gekauft.
Ach, nice. Muss mal ein paar Tipps
Helene, ich habe gerade Geld gemacht.
Geil.
Ich werde meine Sachen da irgendwie nie los.
Ja?
Mhm.
Ja, also ich auch viel nicht. Ich glaube, es kommt echt immer so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man präsentiert. Aber ich habe, keine Ahnung, so einen schlechten Finanzüberblick. Und jetzt ist mein Mitbewohner ausgezogen. Und ich wohne alleine in meiner Berliner viel zu teuren, hippen Wohnung. Und muss jetzt echt gucken irgendwie, dass ich ein bisschen Kohle rankriege. Und jetzt versuche ich gerade über solche Wege extra Geld zu machen, um meinen ganzen gesponserten
das
Scheiß, den ich irgendwann mal geschenkt bekommen habe, zu verkaufen. Ja, es ist so.
Geil. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich sitze jetzt hier im Garten und die Chicken sind hier umgeben mich, weil ich würde jetzt gerne so ein bisschen noch Sonne tanken. Ich hoffe, das war so sehr dolle hört.
Nö. Nee, es geht. Ey, aber ich habe gesehen irgendwie, als ich hier wieder für die Sendung recherchiert habe, dass KFC mit Nike so eine, Croc mit KFC eine Kollabo rausgebracht hat für den Schuh, so ein Croc. Und da ist so ein Stück Chicken draufgeklebt, so ein Stück nachgemachtes Chicken. Und das riecht aber auch nach Chicken.
Wie eklig
ist
das denn?
Wie dumm ist das bitte?
Ach, pfui.
Und damit, also es gibt ja so ab und zu so komische Kollabo-Sachen, BVG und irgendein Sneaker und keine Ahnung, so andere crazy zusammen. Aber hier, wir hatten noch letztens diesen Schuh mit Jesus-Dings-Tränen oder so. Was war denn das?
Ach ja, irgendwie sowas.
Ja, und jetzt gibt's ja, diese Scheiß. Da. Jetzt gibt's diese Scheiß KFC Croc Labor und du klebst so ein Stück Plastehuhn, was auch noch stinkt auf dem Fuß. So, da ist echt.
Jetzt hat man den Namen gehört.
Der will jetzt ran, oder? Helene. Also,
ach so, ja, voll.
An die Hühner. Ja, stark.
Wisst ihr, was ich nicht peile? Die haben hier so ein Vogelhaus auf dem Grundstück. Hier fliegen die Vögel alle frei rum. Denen geht's übelst gut. Und in dem Vogelhaus sind noch zusätzlich Vögel eingesperrt. Ich peile das nicht.
Vielleicht sind das die Rebellvögel, die so rebellisch sind.
Ey, Leute,
das
ist gemein.
Kennt ihr Rackelhähne?
Nee.
Mein Freund hat mir letztens Videos von Rackelhähnen gezeigt. Das ist irgendwie so eine Kreuzung aus zwei anderen übelst fiesen, hahnähnlichen Vogeltieren. Und die sind überaggro. Das ist total krass. Da gibt es so Videos, wo die Menschen attackieren. Und wenn die mit Gegnern kämpfen, ist jetzt kein Scheiß, das ist auch wirklich nicht schön, dann bekämpfen die, reißen den anderen Vögeln den Kopf ab und bumsen den Kadaver noch am Ende.
Was erzählst du denn da? Das ist ja schrecklich.
Es ist wirklich schrecklich. Aber das ist auch die Nature. Also beziehungsweise nicht die Nature, das ist irgendeine Kreuzung aus anderen Kampfhähnen.
Soll noch mal jemand von den ach so schlimmen Gottesanbeterinnen irgendwas erzählen? Weil das für mich zum Beispiel eine falsche Studie. Das stimmt gar nicht, dass alle Gottesanbeterinnen ihre Partner nach dem Sexakt töten.
Der Rackelhahn ist mit Abstand das gemeinste.
Toxische Männlichkeit. Alles toxische Männlichkeit.
Das gemeinste Tier, was ich auf der ganzen Welt kenne. Und ich kenne alle Tiere. Ey, das ist super krass. Wenn ihr auf so einen abgefahrenen Scheiß steht, zieht euch mal so Rackelhahn-Videos rein, wie die so Menschen attackieren. Ey, die sind so.
Der Name ist Rackelhahn.
Die sind so böse. Abgrundtief.
Sind wir eigentlich schon wieder böse auf Sendung?
Ja. Ja, ich erzähle euch das doch nicht privat.
Weißt du, warum mich das gerade erinnert hast, dass du gesagt hast, es ist das gemeinste Tier und ich kenne
alle
es gibt
Tiere.
Viele und ich kenne alle. Das hat mich an diese Olli Bagno, deine Sprachleine erinnert. Dieses, du bist der schönste Mensch von allen und ich kenne viele.
Ah, gut.
Deine Sprache.
Rap zitiert.
Krasser Song. Okay, den Song will ich auch auf die Playlist packen.
Ja. Was macht Olli Bagno?
Olli Bagno, deine Sprache.
Ja. Gut, packen wir mit drauf. Ist dir noch was eingefallen, ein Song, den du hast gar nicht nachgedacht, wenn ich auf Klo war, oder?
Doch. möchtest du kurz was über eure Playlist erzählen? Also es ist so immer jeweils pro Podcast quasi.
Genau, jeder Gast bringt so zwei, drei Songs mit und wir packen eigentlich drauf, was uns so in letzter Zeit bewegt hat. Oder auch so ein Classics kann irgendwie random alles sein, was wir vielleicht, was sich auch musikalisch irgendwie geprägt hat oder wo du dich dran orientiert hast, als du produziert hast oder geschrieben hast.
Mir fällt auf jeden Fall ein super geiler, krasser Track ein, der ein bisschen zu diesem Identitätsthema passt, was wir in der ersten Hälfte hatten, von Sobby. Das ist so ein, lass mich überlegen, Serbien, Bosnien, I don't know. Shame on me. Auf jeden Fall, er ist Produzent und Rapper und er hat so einen Track, Bizeri is Blata heißt der. Ich schicke euch das nochmal. Aber der geht, da hat er so ein heftiges Sample von so Klapper. Also so heißt so, vielleicht kennst du das, Helene, über deinen Freund. Klapper ist so quasi so meistens so A Cappella, so eine A Cappella-Band, die sehr emotionale Musik singt. So kann ich es jetzt mal sagen.
Aha.
Auf jeden Fall hat er so ein überkrasses Sample benutzt und daraus dann aber so ein, ja, ich glaube sogar Fall to the Floor Beat gemacht und dann halt auch noch so einen überkrassen Text, der sich halt so um Balkan dreht und dass vielleicht woanders das Leben zwar besser ist, aber das ist halt nicht zu Hause und oh mein Gott, ich habe diesen Song so oft gehört und ja, der könnte passen. Ich schicke euch den einfach mal.
Ja.
Hab mich voll getatscht.
Geil.
Nice.
Mega.
Bist du auch so angetan von so richtig guten Samples, dass du richtig krass so addicted bist zu...
Eigentlich, also jein. Ja, das große Problem ist, wie wahrscheinlich bei allen, so dieses Clearing von Samples. Also ich weiß nicht, ich bin da immer noch ziemlich insecure. Was darf man jetzt eigentlich und was nicht und so weiter. Kennst du vielleicht?
Ich kenne das total. Ich habe gerade so ein Ich-scheiß-drauf-Modus.
Und traust du dich auch so in so einem Podcast sozusagen... Ich weiß, ich hab richtig Schiss, dass ich irgendwo was erzähle und irgendwer hört das und kommt dann und bringt mich vor Gericht und ich muss ins Gefängnis, weil ich irgendwas falsch gemacht habe.
Ja, also ich glaube, ins Gefängnis kommt sowieso deshalb man erstmal nicht so schnell.
Ja.
Und ich habe schon das Gefühl, dass viel gerade wieder von der Kunstfreiheit gedeckt ist. Also viele Urteile. Und deshalb bin ich jetzt gerade so, also gerade wenn es irgendwie Samples sind, die schon ewig auf YouTube sind, die irgendwie random hochgeladen wurden oder von so großen Leuten, dass es die vielleicht auch nicht juckt, wenn irgendein popeliger deutscher Produzent das auf Spotify hochpackt. Also ich irgendwie entspanne ich mich da gerade so ein bisschen oder fische halt viel auf Seiten, wo es halt irgendwie legal ist.
Ja.
Du spielst auch gerne selber einfach Sachen ein.
Genau, ich spiele auch selber ein. Also genau, ich habe auch so ein E-Piano geliehen bekommen. Voll nett, danke nochmal, wenn du das hörst.
Helene, bei dir sind so weirde Tiergeräusche im Hintergrund.
Ja, und weißt du, was das krass ist? Hörst du das, ne? Ich dachte, das sei ein Uhu.
Habe ich auch
gedacht. Und vorhin saß ich im Garten und habe diesen Uhu gesucht, weil ich mir die ganze Zeit dachte, das ist bestimmt so ein übelst süßer, kleiner Uhu, der so in die Hand passt und so richtig niedlich große Augen hat. Und das ist einfach nur eine Taube.
Geil.
Ey, da war ich richtig underwhelmed. Ich war ganz enttäuscht.
Wo du Taube sagst, ich möchte gleich jetzt hinterher noch einen Song auf die Playlist packen. Der heißt nämlich Taube und ist von Jessin zusammen mit Schmidt, glaube ich, wird es ausgesprochen. Und es basiert auf einem Roman, der gerade rausgekommen ist. Der heißt Taubenleben von Paulina Tschinskowski. Die hat gerade ihr Debütroman geschrieben und dazu einen Soundtrack gemacht. Und ich finde das Projekt so super nice. Ich habe vorhin mal in das Buch reingelesen. Es geht so ein bisschen um Generation Y, Lost, mit all unseren Ängsten und Problemen, die wir so haben. Dazu gibt es halt diesen Soundtrack, wo sie sich auch so Künstler wie Miss Platinum und Larry und Jessin draufgeholt hat, um, das sagt sie halt, so eine Symbiose zu dem Buch zu schaffen und dass man so Textstellen, die man so liest, irgendwie noch in Musik zu verwandeln, um so ein bisschen das Vorstellungsvermögen zu erweitern. Natürlich richtig schöne Musik und sehr, sehr gute Idee.
Nice. Wie geil auch, dass man irgendwie jetzt ein Buch liest und dann sagt, nee, ich will aber ganz genau steuern, wie sich die Person in dem Moment fühlt und hier an der und der Stelle solltest du jetzt den Song hören. Das finde ich, ist eine fantastische Idee.
Halt so ein Angebot an die LeserInnen, so näher ans Geschehen zu kommen, ne? Und so das als allumfassendes Werk zu begreifen. Den Song packe ich auf jeden Fall noch auf unsere Playlist. Und bevor ihr welche draufpackt, würde ich sagen, du droppst mal auf unserem Wissenschaftsfact.
Kurioses aus der Wissenschaft, aka X-Faktor, das Unfassbare.
Ja, meine Wissenschaftsfacts kommt, oder beziehungsweise mein Wissenschaftsfact kommt heute vom Science Media Center, wie so oft. Also sozusagen der deutschen Presseagentur für Wissenschaftsthemen. Und es geht um Corona. Und zwar nicht darum, was es ist und wo es das jetzt überall schon gibt, weil das wird sich innerhalb der nächsten zwei Wochen sowieso schon wieder verändert haben, sondern eher, wie man sich schützen kann und was so die Maßnahmen sind. Dazu möchte ich auf jeden Fall gerade noch mal schnell sagen, dass das Allerhöchste und Wichtigste, glaube ich, ist, dass wir nicht in Panik verfallen gerade, denn als das gestern bekannt gegeben wurde, dass ein Mann im Krankenhaus ist mit Corona und das Hotel jetzt eben auf Quarantäne gesetzt wurde.
In dem Ort, wo du bist, ne?
Genau.
Ja, ey, dir muss doch die Schnauze eingeschlafen sein dabei.
Das war schon krass. Das Schlimme ist halt, dass ich meinem Vater versprochen habe, sobald ich von einem Fall Corona auf Teneriffa höre, fliege ich sofort zurück. Und ich dachte, ach, wie soll das denn hierher kommen? Aber ja, ich habe vergessen, dass Menschen auch reisen.
Ja.
Auf jeden Fall war gestern auch noch zu allem Überfluss so ein Feiertag hier. Und es war im ganzen Ort nur der Lidl geöffnet. Und meine Fresse, ich brauchte halt was zu essen, ich hatte halt nichts mehr. Dicker, das war so voll dort. Und das, also da waren original nur Deutsche, die sich übelst darüber aufgeregt haben, dass es nicht mehr alles gibt. Und es war so krass, weil die Leute halt wirklich angefangen haben, richtig sich so vorzubereiten auf unter Umständen kann es sein, dass in den nächsten Tagen irgendwie Quarantäne für die Insel irgendwie entsteht, was auch immer das bedeuten würde. Aber ich habe mir dann jetzt eben mal so ein paar Fakten und Maßnahmen durchgelesen und würde euch gerne sagen, wie man sich schützen kann und wie man sich ein bisschen vorbereiten kann. Natürlich sollte man Abstand zu Erkrankten halten und vor allem sich einfach nur die Hände waschen, weil dieses ganze Maskentragen-Ding original gar nichts bringt, außer man wechselt tatsächlich jeden Tag die Maske und wahrscheinlich auch am Tag noch mehrmals, weil dieses, dadurch, dass man in die Maske reinatmet, wird die Maske ja auch leicht nass und dann ist diese Schutzbarriere auch so gut wie durchdrungen. Dann natürlich dieses Standardding, niesen nicht in die Hand, sondern in die Armbeuge. Ich verstehe sowieso nicht mehr, warum Leute sich noch in die Hand niesen.
Ja, richtig.
Ich will am liebsten jeden anschreien, der sich in die Hand niest. Und dann auch ganz wichtig, dass man sich natürlich selbst nicht im Gesicht berührt, wenn man irgendwie jetzt draußen unterwegs ist. Und ja, das Drücken von Fahrstuhlknöpfen mit Knöcheln statt Fingerspitzen und dann halt nicht unbedingt irgendwie an die allerbelebtesten Orte fahren. Ich habe jetzt halt auch aufgehört, hier an den Strand zu gehen und so, sondern bleib halt jetzt hier in meinem Garten für die paar Tage.
Ich habe mich vorhin gefragt, ob das übers Wasser übertragbar ist.
Das weiß ich nicht.
Das ist aber voll gut, dass in Berlin jetzt gerade so Kältewelle kommt, weil A, wenn jetzt Winter kommt, kommt vielleicht auch bald Haftbefehls Album und Corona wird getötet.
Ja, Mann. Und Hafti hat ja auch gerade sein ganzes Ding, seine ganze Instagram-Seite auf Null gelegt. Alle sterben natürlich vor Aufregung. Ich will jetzt endlich dieses Album.
Aber wenn wir schon
vorbereiten, ich muss das noch ganz schnell hier, dieses Vorbereiten-Ding, weil das ist ja was, wo wir vorhin, Jussi und ich, kurz drüber gesprochen haben. Dieses Vorbereiten auf möglicherweise unter Quarantäne gesetzt werden, ist natürlich eine Sache, wo Menschen schnell irgendwie so in Panik verfallen. Aber ich finde, es ist eigentlich nicht schlecht, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es eben ganz gut sein kann, dass meine Stadt auf Lockdown ist, falls es wirklich ein, zwei Fälle gibt. Und dann einfach zu sagen, ey, wenn ich einen Keller habe oder eine Abstellkammer, dann halt einfach wirklich zu sagen, ey, komm, die wichtigsten Medikamente haben wir da, so ganz viele nicht verderbliche Lebensmittel haben wir da. Und sich zum Beispiel vorzubereiten, wenn man kranke Familienmitglieder hat, wie man die dann versorgt in dieser Zeit. Also ja, so ein bisschen, ich will nicht sagen preppen, aber so ein
bisschen. Doch, sag es.
Josi, du hast so eine Prepper-Liste.
Ich habe eine Prepper-Liste mitgebracht von einem Freund, der nämlich angefangen hat zu preppen für einen Notfall. Also schon so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, aber schon so auch ein bisschen mit Ernst. Ja. Und es gibt diese Liste, der 2-Wochen-Vorrat beinhaltet 28 Liter Getränke, 4,9 Kilogramm Getreide, Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis, 5,6 Kilo Hülsenfrüchte, jede Menge Obst, Milch, natürlich alles hier so ewig haltbares Zeug und so Volleipulver. Gibt's ja, gibt's in, sonst immer in der Großgastronomie, ist einfach so Ei in der Pappe, sau eklig, ja, aber für den Fall auf jeden Fall nützlich. Getrocknete Tortellini.
Aber was soll denn das mit der Milch? Das muss ja echt nicht sein. Also diese ganzen tierischen Sachen müssen eigentlich echt nicht sein, oder?
Es steht aber hier im Wochenvorrat. Stell dir mal vor, du bist übelster Fleischesser und dann...
Ah, okay.
Obwohl, vielleicht würde das Leute auch zu Veganern machen.
Ja, ich kenne Leute, die leben auch... Also dieses ganze Quarantäne und so, das ist ja auch einfach life of a depressed person. Nicht so krasser das Haus zu verlassen und sich einfach einzubunkern mit jede Menge Sachen. Also... ich würde auch sagen, auch ich habe das schon mal gemacht.
Ich glaube, am Ende hat Savas auch mit allem recht.
Ja.
Er hat recht mit den kleinen Füßen und mit vorgepreppten Sachen. Und dann werden wir es alle wissen irgendwie in 3 Wochen.
Was mir nämlich jetzt in der t-online.de Werbung zu diesem Artikel unten drunter angezeigt wird, irgend so ein schnöseliger, nach hinten gegelte Haare-Typ in einem Trenchcoat, ein gesponserter Videobeitrag dazu, was man ihm schreiben kann, wenn er distanziert ist. Seine Website heißt Männerpsychologie-Institut.
Ich habe es nicht so richtig verstanden.
Männerpsychologie-Institut.
Ah.
7 unwiderstehliche Kurznachrichten, um sein Interesse zu steigern. Das ist für dich drin, wenn du dir dieses Paket sicherst, die Ich melde mich von selbst Vorlage. Wie du erreichst, dass er sich endlich von selbst meldet.
Wer denn?
Ich glaube, es sind einfach so Lebenstipps für Dating und sowas, wie ich das jetzt verstanden habe. Was muss man da machen? Oder musst du dich jetzt irgendwo anmelden?
Jetzt muss man jetzt gratis sichern. Jetzt die E-Mail-Adresse eingeben und die Vorlage gratis erhalten.
Nimm mal die Homegirls-E-Mail-Adresse für solche Sachen.
Das mache ich sofort.
Ja.
Du bekommst jetzt 7 Kurznachrichten. Warte, das müssen wir doch jetzt mal direkt checken. Ich habe die E-Mail nicht bekommen. Männerpsychologieinstitut.de.
Tja, irgendwas haben wir falsch gemacht, weil er hat sich nicht gemeldet.
Scheiße. Ich bin wirklich das ist schon der erste Fehler in der Matrix, wenn nicht mal der Typ sich meldet. Oh Mann.
Ach Mann. Warte mal. Jetzt wird mir hier so ein Video gezeigt. Da steht, schau dir das Video bis zum Ende an, das Beste kommt zum Schluss. Ja, das liebe ich ja.
Oh wow, das ist Clickbaiting at its best.
Ich bin einfach nur unzufrieden, sag ich euch, wie es ist.
Ja, verstehe ich. Also immer empfehlenswert, auch unter den Online-Artikeln dann einfach nochmal auf die kleinen Artikel zu klicken, die unten drunter stehen. Das sind immer die besten Geschichten. Warum stehen die Leute Schlange an diesem Gemüsedöner? Und dann sollte man da draufklicken. Wen interessiert es zur Hölle? Verdammt.
7 Kurznachrichten sind angekommen.
Wirklich?
Okay. Zitat Anfang. Ich bin übrigens die nächsten Wochen, in Klammern wegen Sache X, stark eingebunden. Kann sein, dass ich dann nicht so oft online bin. Oh mein Gott. Hier noch eine Bonusvorlage. Hey, ich kann es verstehen, wenn du gerade viel um die Ohren hast, möchte dich da auch gar nicht belasten oder so, melde dich einfach, wenn du wieder einen freien Kopf hast.
Wenn das jemand zu mir schreibt, würde ich auf gar keinen Fall antworten.
Auf gar keinen Fall. Die Ankervorlage, wie du dich in seinen Verstand einpflanzt, sodass er ständig an dich denken muss. Schreib ihm das hier, nachdem ihr eine schöne gemeinsame Nacht hattet und er wird sich männlich fühlen. In Klammern, das lieben Männer. Oh mein Gott, wie grauenhaft.
Das ist traurig.
Also, Zitat Anfang. Hey, ich musste gerade wieder an unsere wilde Nacht am Samstag denken, oh zwinker Smiley. Schade, dass du nicht hier bist. Ich könnte eine Massage vertragen.
Oh, schämst du dich auch so dafür gerade?
So schlecht. Ich schäme mich von Herzen.
Gibt es auch eine Vorlage, damit er einem nicht mehr schreibt?
Ungefähr alles.
Nein, aber hier steht die Feuerwerfervorlage. Die Feuer, wie du das Feuer der Liebe in ihm entfachst. Musste gerade schmunzeln. Schmunzeln! Weißt du noch, als wir damals am Flughafen waren und dann plötzlich merkten, dass wir nur noch 10 Minuten haben, bis das Gate schließt? Mann, sind wir gerannt und wie die Leute geguckt haben. Wir dürfen da bestimmt nie wieder einreisen, haha.
Wow. Was ist das für eine Vorlage? Aber wenn du das so richtig random Leuten schreibst, irgendwie jemanden, den du beeindrucken willst und einfach genau diese Story, obwohl sie nie passiert ist, das finde ich schon wieder ein bisschen witzig.
Das ist schon geil. Naja. Aber ich will einfach nur an dieser Stelle sagen, Männerpsychologieinstitut.com, ihr seid Müll.
Oh Mann, dafür bekommen wir jetzt jeden Tag eine Mail, dass wir der 1000. Besucher bei Google sind.
Ja, Mann.
Freunde, habt ihr noch Musikwünsche? Sonst würde ich jetzt mal so langsam das Ende.
Mir ist noch was eingefallen. Ja. Ein oder zwei Tracks. Muss Rap sein eigentlich?
Nein.
Nein, okay. Und zwar haben wir vorhin auch ein bisschen über Social Media und so gesprochen und wie es einem damit so geht. Und ich fand es ziemlich krass, neulich hatte Demi Lovato ihren ersten Auftritt seit 2 Jahren. Sie ist tatsächlich so eine Künstlerin, die ich schon ein bisschen verfolge, weil ich sie übelst krass finde. Krasse Sängerin, krasse Person. Und sie hat diesen neuen Track Anyone performt und auch released, wo es darum geht, wie einsam sie sich fühlt und eigentlich um nichts anderes als eine krasse Depression und sich nicht gesehen fühlen trotz Spotlight. Und war mega krass. Also, wenn ihr wollt, gerne den Track auch. Der ist
auf jeden Fall
tiefe Einblicke. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was man auch kennt, wenn man so ein bisschen sich in unserer Bubble oder Medienlandschaft oder Künstlerlandschaft befindet, dass man so oft an Orten ist, wo 1000 krasse Leute um einen rumtanzen und man ist übelst lost zwischen so vielen Menschen. Auf jeden Fall ein Zustand, den ich voll verstehen kann. Voll gerne damit auf die Playlist. Was ist der zweite Song, den du...
auch das Thema. Eine Rapperin, die ich ziemlich feier, Lisa. Vielleicht habe ich schon mal gehört.
Ja.
Genau. Sie hat auch einen neuen Track rausgebracht. Krank heißt der.
Finde ich super.
Und der ist krank, der Track. Also die Hook ist killer. Alles ist killer an dem Track eigentlich. Aber ich hatte richtig Gänsehaut und geht es eigentlich auch immer um die gleichen Issues wieder. Aber
ja, ich finde ihn auch richtig gut. Vor allem, weil das auf Deutsch mal thematisiert wird, dass man sich damit identifizieren kann. Finde ich auch richtig, richtig gut.
Nice.
Strugglest du mit diesen Issues, Haskara?
Klar. Wir alle. Also ja, also hört man ja auch an den Texten. Ich bin auch viel gewachsen daran, denke ich. Ja. Also, ich komme schon ganz okay klar.
Hilft dir Musik, das irgendwie zu verarbeiten?
Voll,
ja.
Voll, klar. Also, jegliche Art von Kunst dient, glaube ich, der Selbstreflexion. Und ob du nun was malst oder produzierst oder einen Text schreibst oder was auch immer, wie dich ausdrückst, dadurch verarbeitest du auch. Ich glaube, dass das nicht immer reicht. Also ich glaube, es ist auch wichtig, da noch andere Formen der Selbstreflexion zu finden. Aber klar, voll. Ja.
Ich mochte voll ein Zitat von dir, was jetzt nicht ganz auf das Thema passt, auf dieses Social-Media-Ding, dass du meintest, Likes ist wie Weizen.
Vollkornbrot und Weißbrot.
Genau. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe es jetzt, ja, mein Akku ist leer.
Ich habe gesagt, genau das, weil ich habe mich gefragt, ob Fame Leute quasi einen Knacks haben, weil sie Fame sind oder sie überhaupt Fame geworden sind, weil sie schon vorher einen Knacks hatten, so ein bisschen, weil also mich dieses Thema ein bisschen beschäftigt hat, weil ich gemerkt habe, boah, irgendwie fickt das richtig krass meinen Kopf, so im Spotlight zu stehen. Da sind irgendwie viele Unsicherheiten oder Unklarheiten, das fühlt sich komisch an. Ich habe das Gefühl irgendwie, okay, kennt mich jetzt vielleicht schon jemand oder auch nicht und was macht das mit mir? Genau, da habe ich ein bisschen recherchiert. So, und dann bin ich irgendwann darauf gekommen, dass viele Leute, die überhaupt dieses Spotlight suchen, in der einen oder anderen Form eventuell damit versuchen, so eine Wunde zuzukleben, so ein Lack of Confidence, so ein, vielleicht auch so einen kleinen Narzissmus irgendwie von wegen so, ja, die Leute sollen sehen, wie toll ich wirklich bin oder ich brauche diese Bestätigung oder whatsoever. Und dass das aber langfristig nicht diese Wunde heilt, sondern halt echte Freundschaften und echte, ja, zwischenmenschliche Beziehungen und tiefe Beziehungen vor allem. Und genau, dass halt dieser Schwall an Likes und Kommentaren und ja, diesem Licht, wie soll ich es nennen, diese Aufmerksamkeit, die man halt bei Social Media bekommen kann, eher eine oberflächliche ist und halt kurzfristig vielleicht halt für dieses Erfolgserlebnis führen kann, wo wir wieder bei diesem Dopamin sind. Oh, 100 Leute haben mein Foto geliked oder auch 1000, je nachdem wie die Dimensionen sind. Aber dass es halt nicht das Gleiche ist und deswegen halt nur kurz anhält und nur kurz satt macht, so wie halt ein Weißbrot. Als halt ein wirklich tiefgründiges Gespräch, wo man sich mit einer anderen Person in die Augen geguckt hat, wie wir das ja auch gerade irgendwie machen können. Und
wie so ein richtig sattes Roggenbrot.
Sich wirklich gesehen und verstanden zu fühlen. Und dass das halt längerfristig quasi glücklich macht und auch ein stabileres Selbstbewusstsein als halt das andere.
Ich finde, eigentlich liegt das ja so auf der Hand, ne? Also das ist ja eigentlich schon ein total natürlicher Gedanke und trotzdem müssen wir uns wieder daran erinnern, weil Social Media einfach so offensiv auf uns einprasselt. Ja. einprasselt, dass man sich diese normalsten Dinge der Welt immer wieder mal ins Leben rufen muss. Ne? So dumm, wenn man irgendwie eine App löscht, Facebook oder Instagram, weil man sich mal dazu entschieden hat, da irgendwie mal auszusteigen und dann automatisch auf diese Stelle, wo diese scheiß App war, drauf tippt und ich mir dann denke, bin ich nur dumm? Kein Scheiß, ich habe letztens...
Das ist mir vor 3 Sekunden passiert, Alter. Ich habe gestern...
Ja, zieht euch wirklich mal diese Arte-Dokus rein. Also,
müssen wir mal verlinken. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich als letztes noch erzählen wollte. Ach ja, genau, dass ich nämlich richtig dumm... ich habe letztens auf einem Telefon, wo hinten ein Bild drauf war, so einfach so ein Aufkleber auf so einer Hülle, habe ich rangezoomt. Also hinten auf dem Telefon. Und ich habe, während mir das passiert ist, mich halt übelst geschämt, weil es haben auch Leute zugeguckt. Und die so, wolltest du da gerade zoomen? Nö, ich wollte mal hier die Beschaffenheit des Materials überprüfen. Und wie ich mir selber auf meine...
Mir ist das auch schon passiert mit Apfel-F zum Suchen oder Shortcuts auch bei Ableton. Ich weiß nicht, ob dass man das irgendwo anders im Real Life oder so anwenden will und nicht kann. Ich kenne das
aber
voll.
Aber was im Real Life auf einer Tastatur wenigstens oder einfach, es sagt dein Kopf einfach so Apfel-F?
Ich weiß nicht mehr, wo das war. In meinem Zimmer dachte ich das zum Beispiel. Ich wollte irgendwas suchen und dachte so, es war so ein kurzer, so ein Blitzgedanke, ne?
Irgendwas
und
dann rückgängig machen, Apfel-Z.
Genau, checkt man so, oh, das geht ja gar nicht. Aber krass.
Ja, es gibt ja diesen guten Orson-Songs, der Wodka, Apfel, Z, rückgängig machen von so Suffnächten.
Ja.
Hat auch voll viele Metaebenen, der Song, obwohl es auch so ein bisschen plakativ ist.
Ja.
Naja.
Ich möchte auch noch einen Song draufpacken.
Ja, bitte.
Und zwar von Gaida. Das ist eine sudanesisch-niederländische Künstlerin, die ich übelst krass finde. Die macht so einen Mix aus Englisch und arabischer Mucke. Der Track, den ich mir ausgesucht habe, heißt Morning Blue. Sie hat Aufmerksamkeit bekommen, als Colors so eine Reihe von sudanesischen KünstlerInnen eingeladen hat, um eben auf die Krise im Sudan aufmerksam zu machen. Und das fand ich sehr toll. Und sie ist ultra talentiert. Und der Track, den ich mir wünsche, heißt Morning Blue.
Schön. Freunde, wir sehen uns in 2 Wochen wieder und hören uns. Es hat voll Spaß gemacht. Danke, dass du hier warst.
Danke,
Helene, wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im kalten Deutschland. Juhu. Und bis dahin.
Schöne Zeit dir noch.
Genau, schöne Zeit dir. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss. Okay, tschüss euch auch.